Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo zusammen, hier ist die Kathi Hartinger vom Total Clearance Snooker Podcast. Und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zur 117. Ausgabe von Plattsport. Lieber Martin, von uns vom Total Clearance Team, ganz herzlichen Glückwunsch zum 5-jährigen Plattsport-Jubiläum. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und natürlich mit den vielen weiteren Folgen, die da noch kommen werden.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch zur 117. Folge unseres kleinen Familienpodcasts. Dieses Mal geht es nicht um Fußball, dieses Mal geht es auch nicht um Eishockey, dieses Mal geht es um Snooker. Wir waren vor genau einem Jahr schon mal für euch im Berliner Tempodrom, um über das German Masters 2023 zu berichten. Und in dem Rahmen haben wir festgestellt, das ist eigentlich eine richtig geile Sportart und naja, ist auch ein Spiel zum Zuschauen und es hat eine ganz besondere Atmosphäre. Snooker ist ein ritueller Sport, also es gibt bestimmte Kleidung, die die Spieler tragen, die Schiedsrichter alle sehr fein gekleidet und das Publikum extrem still. Und diese Atmosphäre packt mich persönlich schon seit einiger Zeit. Und diese Woche war das German Masters wieder in Berlin, vom Montag bis Sonntag, im Vergleich zu letztem Jahr, wo es von Mittwoch bis Sonntag war. Also 2 Tage mehr, das heißt auch 2 Tage mehr Spiele. Und letztes Jahr hatten einige der besten Spieler gefehlt. Dieses Jahr hat im Grunde nur der Rekordweltmeister Ronnie O'Sullivan gefehlt, der auch gerne mal ein paar Turniere skippt, weil er keine Lust hat. Aber dafür waren alle anderen da. John Higgins, Judd Trump, Neil Robertson, Mark Allen, der aktuelle Weltmeister Luca Brissell aus Belgien und aus China Si Jiahui, der auch gestern im Finale gegen Judd Trump stand. Und gestern im Tempodrom hatte ich die Gelegenheit, mit dem Sieger des Turniers zu sprechen, mit Judd Trump, der auch schon einmal Weltmeister war. Dann habe ich im Gespräch gehabt Roddy Bissett von der World Snooker Tour, also die Organisation, die das alles ausrichtet und den ganzen Zirkus um die Welt bringt. Mit ihm spreche ich über die Organisation in Berlin, wie auch das Turnier von der WST wahrgenommen wird. Mit Judd Trump spreche ich ganz kurz am Ende über seinen Triumph und wie er es in Berlin gefunden hat. Aber ganz zum Anfang spreche ich mit 2 Leuten, die einen Snooker-Podcast machen, der auch bei meinsportpodcast.de zu finden ist. Die Rede ist von Total Clearance. Und da spreche ich gleich mit Kathi Hartinger und mit Christian Oemeke, die diesen Podcast mit extrem viel Hingabe und Liebe fast täglich auf die Beine stellen und für mich quasi manchmal auch ein paar Partien schauen, wenn ich nicht gucken kann. Und ja, mit ihnen spreche ich jetzt direkt am Anfang über ihre Liebe zum Spiel, auch über die aktuelle Saison, auch über so ein paar Probleme, die Snooker generell hat, auch die WST hat. Und über das German Masters. Und ich wünsche euch jetzt dabei viel, viel Spaß. So, und jetzt sind wir hier im Tempodrom, kurz vor dem Finale zwischen Judd Trump und Si Jiahui. Und hier bin ich jetzt zusammen mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke vom meinsportpodcast.de Podcast Total Clearance. Hallo ihr beiden.
Hallöchen, wir sind sehr aufgeregt, hier mal zu Gast zu sein in einem anderen Podcast und wir freuen uns jetzt auf das Gespräch, nicht wahr, Christian?
Absolut, ich bin froh, dass ich diesmal nicht derjenige bin, der schneiden darf oder muss.
Das Schöne an Plattsport ist, dass wir nie schneiden. Also außer ihr, keine Ahnung, müsst jetzt irgendwie rülpsen oder sagt irgendwie was komplett Falsches, dann schneide ich das raus. Aber das ist bisher nicht passiert und ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Flug mit Plattsport Airlines. Ja, ihr beiden, ihr macht jeden Tag Inhalt also fast gefühlt jeden Tag, wenn ich jetzt in meinen Podcatcher gucke, ist als erstes morgens das 11 Freunde am Morgen und dann direkt danach kommt hinterhergeschoben gefühlt immer Total Clearance. Wie schafft ihr das in eurem Alltag? Ihr seid ja keine, glaube ich, hauptsächlich Journalisten, das unter den Hut zu kriegen?
Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch jede Woche tatsächlich und das ist auch ein unheimlich organisatorisch schwieriger Aufwand. Da kann Kathi wahrscheinlich sogar noch mehr zu erzählen, weil es für sie teilweise noch schwieriger ist als für mich, weil sie einen noch volleren Terminplan hat als ich. Aber irgendwie kriegen wir es hin und es macht Spaß.
Ja, es ist wirklich die schiere Willenskraft. Wir machen das für die Fans, weil wir auch oft sehr positive Rückmeldungen bekommen und die Leute, die uns zuhören, die haben was davon. Die fühlen sich abgeholt, die fühlen sich eingebunden in den Snookersport und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Weil nicht jeder kann alles gucken. Wir versuchen unser Bestes und dann geht es schon irgendwie. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, gerade wenn man eben das nicht hauptberuflich macht, sondern nebenher auch noch was zu tun hat. Aber gut, Snooker ist unsere Leidenschaft und dafür lohnt es sich. Und dafür stehen wir jeden Morgen gerne früh auf und nehmen eine Sendung auf.
Und schade, dass man nicht sehen kann im Podcast, wie ihr euch immer einen anlächelt, weil es ist wirklich charmant, euch dabei jetzt zuzusehen. Endlich sehe ich euch mal, während ihr sprecht. Das macht total Spaß. Aber nichtsdestotrotz, woher kommt eure Liebe zu diesem Sport? Weil ich meine, um darüber auch fachgerecht zu sprechen, muss man ja ein bisschen Zugang zu diesem in Deutschland doch noch immer leider sehr unbekannten Sport haben.
Das stimmt und da haben Christian und ich sehr unterschiedliche Wege in den Sport gehabt. Bei mir ist das wirklich ein reines Faninteresse. Ich habe das ganz früher mit meinem Opa geguckt und bin dann so reingeraten in die internationale Community und das hat mich wirklich fasziniert an diesem komischen Sport, na, wo man ein paar Bälle über einen Tisch schiebt. Ich habe auch am Anfang die Regeln gar nicht verstanden, das hat eine Weile gedauert, aber das fand ich war eine nette Herausforderung. Endlich mal so ein Sport, den du nicht sofort verstehst oder nach einer halben Stunde, sondern wo du so gefühlt ein Jahr brauchst, wenn du einfach nur zuschaust, bis du da mal jede Sonderregel mitbekommen hast. Aber gerade in der internationalen Community hat sich da die Vernetzung auf jeden Fall gelohnt. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt und so bin ich dabei geblieben, habe dann einen Blog gestartet und immer mehr Social Media. Jetzt bin ich auch beim Podcast gelandet, aber mein höchstes Break ist immer noch null. Ich habe noch nie gespielt.
Oh, das ist krass, aber nochmal zu deinem Blog. Kann man den immer noch abrufen? Ist der noch da?
Ja, der ist da, da kommen ja jetzt jeden Tag neue Folgen hier aus Berlin, neue Einträge.
Aha, sag mal schnell.
Das ist die Lochbar, exklusiv auf Christians Website breakoff.com. Genau, also wir sind multimedial am Start tatsächlich, um Snooker in Deutschland und darüber hinaus noch bekannter zu machen.
So, und Christian, woher kommt deine Liebe?
Als Ergänzung noch dazu auch erreichbar über die Domain lochbar.org. Also ihr könnt auch direkt auf die Lochbar gehen. Und das bringt unfassbar viele interessierte Leute, die das lesen, muss ich sagen. Also Hut ab vor diesen wirklich tollen Texten, die Kathi da schreibt. Ja, und meine Leidenschaft, das ist eine gute Frage, wo das herkommt. Die Leidenschaft kam sehr spät. Reingerutscht in Snooker bin ich über einen Schulfreund, der Snooker geschaut hat vorher und mir dann gesagt hat, schau das doch auch mal. Und dann irgendwann habe ich es geguckt und habe immer mehr geguckt. Irgendwann habe ich auch angefangen zu spielen. Also mein höchstes Break ist nicht 0, mein höchstes Break ist eine 56, was jetzt auch nicht reicht.
Respekt. Ich habe zweimal Snooker gespielt. Ich glaube, ich hatte drei aufeinander gelochte Bälle. Das ist krass.
Ja, also reicht jetzt aber leider auch nicht, um dann hier im Tempodrom mal zu spielen. Aber genau, und so bin ich dabei geblieben, habe irgendwann einen eigenen Blog gestartet, den es so jetzt nicht mehr gibt. Irgendwann habe ich dann, die älteren User erinnern sich, auch ein Tippspiel gehabt zum Snooker und bin dann über Umwege auch beim Podcast hier gelandet, der ja mal, früher haben den ja zwei andere Leute betrieben, jetzt sind es ja Kathi und ich. Ja, und bin dabei geblieben. Und es macht immer noch Spaß.
Dann lasst uns mal ganz kurz über die aktuelle Saison sprechen. Also ich komme ja aus der Perspektive nicht so ein Experte so wie ihr. Ich mag aber den Sport sehr gerne, schalte auch regelmäßig ein. Aber was mir dieses Jahr aufgefallen ist, dass die Saison von eigentlich den Top 2 der Weltrangliste, also Ronnie O'Sullivan und Judd Trump, dominiert wird. Würdet ihr mir da erstmal widersprechen?
Können wir, glaube ich, nicht.
Nee, gut. Dann ist die Frage, wer sind bislang neben diesen beiden eure persönlichen Highlights in dieser Saison und warum?
Naja, also unser persönliches Highlight jedes Mal wieder im Blog und im Podcast ist natürlich das Live-Scoring. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Wir hatten sehr große Schwierigkeiten durch den Wechsel des Anbieters. Man hat zeitweise wirklich sich mühsam die Scores hersuchen müssen, was natürlich in einem professionellen internationalen Sport ungewöhnlich bis peinlich ist. Aber mittlerweile wird es vielleicht langsam hoffentlich besser. Ein neues Produkt wurde gelauncht, aber die Frage ist, wie gut ist es schon und wie gut wird es noch? Also leider ist es tatsächlich so, dass jetzt vielleicht so das letzte Jahr über, die letzten 12 Monate über tatsächlich Themen außerhalb des reinen Sports, außerhalb des Geschehens am Tisch tatsächlich Schlagzeilen wirklich dominiert haben. Und dann sind wir aber auch immer wieder froh, wenn dann der Ronnie O'Sullivan ein Turnier gewinnt oder der Trump, ne, weil dann holt man auch wieder ganz andere Leute ab. Aber zwischendurch haben wir natürlich auch super Rookies gesehen, auch jetzt im Tempodrom. Ishpreet Singh Chadha zum Beispiel, also der hatte ja fast so viele Fans wie Judd Trump, möchte ich behaupten, in den ersten Runden. Also absoluter Sieger der Herzen diese Woche. Und auch im Amateursport, da kommt einiges nach. Wir sind ja große Fans von Flo Nüssle, dem österreichischen Nachwuchstalent, der kämpft gerade um eine Chance auf die Tour zu kommen. Da drücken wir natürlich fest die Daumen. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr bunt im Moment in der Snookerwelt, aber dann sind es doch wieder die großen Namen, die auch für viel Unterhaltung sorgen.
Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt zum Anfang der Saison zurückblickt, könnte man Barry Hawkins noch erwähnen. Ne? Also es sah lange ja nicht nach Judd Trump und Ronnie O'Sullivan aus. Aber was mir im Moment am Snooker halt auch gefällt und auch in dieser Saison wieder auffällig ist, ist, dass dann doch viele schöne Geschichten auch nachkommen. Wir haben jetzt mit CJ Ahui bei der WM gehabt, wir haben mit Luca Brissell einen neuen Weltmeister gehabt und da ist noch eine ganze Menge zu holen. Und CJ Ahui ist ein gutes Stichwort, weil er steht ja die Woche auch wieder im Finale.
Wo du gerade Luca Brissell sagst, der ist mir aufgefallen, mein Textkorrektur-Programm hat aus Versehen aus Luca Brissell Luca Brezel gemacht, aber das ist... Da muss ich nochmal mit Apple reden. Der ist der Überraschungsweltmeister letztes Jahr gewesen. Im Finale gegen, ich erinnere mich, an Mark Selby. Und dieses Jahr spielt er eine katastrophale Saison, wenn ich das aus meiner bescheidenen Perspektive sagen würde. Was macht es so schwer für einen Weltmeister im Snooker, in der nächsten Saison das Leistungslevel zu halten?
Das solltest du eher Luca Brissell fragen vielleicht, aber er ist ja nicht der Erste. Also das Problem haben ganz viele andere erstmalige Weltmeister schon gehabt und man muss da halt schauen, dass sich zum einen natürlich der Fokus verschiebt, weil die kriegen einmal 500.000 Euro dann oder Pfund mit diesem WM-Titel, kriegen unfassbar viel Aufmerksamkeit. Und
ich habe ja auch gesehen, dass ein Autohändler in Belgien sich darüber sehr gefreut hat, dass Luca Brissell das Turnier gewonnen hat. Also wenn man ihm auf Instagram folgt, dann ist da mehr Sportwagen als Snooker.
Ja, zumal er einen davon ja seine Freundin, glaube ich, geschenkt hat.
Also gleich zwei, das habe ich nicht mitbekommen.
Auch schön. Vielleicht sollte ich nochmal überdenken, wem meine Liebschaften gehören. Okay, das schweift jetzt ab. Aber ja, Judd Trump hat das sehr ähnlich gemacht, nachdem er Weltmeister wurde. Der hat sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit Snookerspielen. Und ich glaube, Luca Brissell, der ist ohnehin jemand gewesen, der nicht unbedingt die beste Trainingsmentalität hat. Und ich glaube, dass sich das nach dem WM-Titel nicht unbedingt geändert hat. Und man merkt halt auf der Tour dann auf einmal, dass man der Gejagte ist. Man merkt, dass mehr Leute auf einen zukommen. Man ist ein bisschen mehr im Fokus, wobei man da auch schon wieder das Aber andeuten kann, dass man eigentlich sowohl auf der Main Tour als auch in anderen Bereichen viel zu wenig aus Luca Brissell als ersten kontinentaleuropäischen Weltmeister gemacht hat. Da hätte man viel mehr ins Marketing und in andere Sachen noch reinstecken können. Aber das ist halt schwierig, diese Leistung zu bestätigen und der Fokus verschiebt sich halt in andere Richtungen.
Du baust wunderbare Brücken, weil die übernächste Frage wäre natürlich gewesen, was hat sich denn in Kontinentaleuropa danach getan? Also sind mehr Leute spürbar zum Snooker gegangen? Gibt es da irgendwelche Erhebungen, mal im Snooker-Salon um die Ecke angerufen? Hey, der Luca ist Weltmeister geworden. Habt ihr jetzt mehr Leute? Oder gibt es andere Spieler, die auf einmal mehr in den Fokus geraten, weil auch World Snooker vielleicht mehr auf Kontinentaleuropa schaut?
Also die Entwicklung hat jetzt nicht unbedingt mit Luca Brissell angefangen, das hat man vorher ja schon gemerkt, dass in Kontinentaleuropa sich ein bisschen was tut. Wir haben Julian Boyko gehabt jetzt auf der Tour, der sehr viele Fans gewonnen hat. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen erst, Kati hat ja die Amateur-WM schon angesprochen, den ersten ungarischen Spieler, wenn wir jetzt sehen, auf der Main-Tour, Bulcu Reves, der die WSF Amateur Junior Jugend-WM, sage ich jetzt mal, gewonnen hat. Also da tut sich schon ein bisschen was, aber Ob sich das jetzt in einzelnen Clubs oder irgendwo niedergeschlagen hat, kann ich jetzt wirklich so aus der Perspektive nicht sagen. Wir haben ja einen interessanten Podcast mit Felix Frede gehabt und Flo Nüssle zusammen, die auch viel berichtet haben über die Amateurwelt in Kontinentaleuropa. Es ist Luft nach oben, es ist okay im Moment, wie es läuft, aber da geht noch ein bisschen mehr. Was aber meiner Meinung nach World Snooker Tour verpasst hat, ist mehr zu machen als Luca Brecel. Das haben sie schon mit anderen Weltmeistern so gemacht und das hat man im letzten halben Jahr wirklich verstärkt gemerkt. Da geht es dann um teilweise auch einfach Kleinigkeiten, nicht nur Matches auf dem TV-Tisch, sondern um Kleinigkeiten wie die Nutzung auf Plakaten, in Social Media einfach mehr anzusprechen. Also da hätte man meiner Meinung nach deutlich mehr draus machen können und vielleicht wäre Luca Brecel dann auch besser gewesen.
Naja, also ich meine, der Luca Brecel, der hatte ja vor der WM die Strategie verfolgt, tatsächlich sich möglichst wenig mit Snooker zu beschäftigen und lieber da zu spielen und dann im Crucible aufzutauchen und zum ersten Mal ein Match zu gewinnen und dann gleich alle Matches zu gewinnen. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, die Strategie verfolge ich jetzt weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt gar nicht so leicht war, ich weiß nicht, ein Interview mit dem zu Hause zu machen und in seinen Kühlschrank zu schauen. Das ist so ein geflügeltes Wort bei uns, weil es gab mal so ein lustiges Video mit einem anderen Spieler, der jetzt leider ja, vom rechten Weg abgekommen ist, muss man sagen. Aber deswegen denken wir immer sehr gerne an Home-Stories und Kühlschränke im Zusammenhang mit Snookerspielern. Aber wenn der halt in Thailand unterwegs ist oder auf Weltreise oder sich gerade ein neues Auto kauft, dann ist eben auch ein bisschen schwieriger, an ihn ranzukommen. Ich hoffe, dass das jetzt nochmal Fahrt aufnimmt im Hinblick auf die kommende WM, na, dass man da richtig hausieren geht mit dem kontinentaleuropäischen Titelverteidiger und dass wir da viele, viele Features mit dem Luca auch sehen als, muss man ja schon sagen, auch Botschafter des Sports.
Lasst uns jetzt mal kurz über die aktuelle Tour sprechen. Also als ich letztes Jahr hier war, da gab es ja zum Beispiel diesen Skandal um chinesische Spieler, die einen Wettbetrug mit betrieben haben. Aber auch so ganz generell, was ist bei World Snooker in den letzten 12 Monaten so passiert? Ich habe hier noch aufgeschrieben, es gibt jetzt diese neue Webseite. Ich finde, die App könnte auch mal ein Roundup gebrauchen. Die finde ich auch eher katastrophal, weil das fing damit an, dass Luca Brecel letztes Jahr Weltmeister wurde und ich mich schon auf die Weltrangliste in der App gefreut habe, die bis dahin immer auch in der App gepflegt wurde. Und auf einmal passierte da wochenlang nichts und ich dachte, okay, vielleicht gibt es da irgendwelche Computer, die das dann erst nach 4 Wochen dann aktualisieren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach nee, das ist ja die App, die Bullshit ist.
Ja, da kann man auch nichts anderes zu sagen. Also im Moment ist es, glaube ich, schwierig reinzukommen in den Snookersport auch als Fan und das muss man schon den offiziellen Seiten vorwerfen und das tun wir auch regelmäßig. Denn man muss sich im Moment auf Fanangebote verlassen, um überhaupt etwas mitzubekommen. Also sei es Scores, aber auch eben Beiträge, eine breitere Berichterstattung. Also zum Glück gibt es diese Angebote. Aber im Moment müssen wir uns darauf verlassen und das ist natürlich nicht die schönste Situation. Ne? Ich glaube, viele Probleme, die wir in der Snookerwelt im vergangenen Jahr hatten, sind auf fehlende Kommunikation zurückzuführen. Also das hat wirklich nicht gut funktioniert, mit den Fans zu kommunizieren, was ist los, warum funktioniert die App nicht, warum funktioniert das Scoring nicht, was passiert hier, was sind die Schritte, was ist vielleicht schiefgelaufen, welche Maßnahmen ergreifen wir. Und genauso im Umgang mit anderen Themen. Ja, auch so ein Thema, was uns immer umtreibt, sind die PTC-Turniere, die es nicht mehr gibt. Ja, es gibt im Moment sehr, sehr viele.
Was war das?
Genau, ich erkläre es kurz. Also es gibt im Moment sehr, sehr viele Einladungsturniere für die Top-Spieler und die Top-Top-Spieler und die Top-Top-Top-Spieler, die dann nochmal extra zu einem Turnier eingeladen werden und dann noch mehr Preisgeld einfahren können. Was uns fehlt im Moment, sind Turniere, die mehr Richtung Pro-Am gehen, ne? Wo alle Profis oder alle, die möchten, am Start sind, vielleicht eben auch mal nicht alle aus den Top 16, aber wo die Spieler, die weiter unten platziert sind, eine Chance haben, Preisgeld zu sammeln und vielleicht auch ein paar Amateure sich qualifizieren können. Auch das bindet ja wieder Fans ein. Und ich glaube, im Moment sind wir in einer Ära im Snooker, wo so diese romantisch-idealistische Zeit vorbei ist, in der wir sehr in Europa expandiert haben und dann waren wir mal in Portugal und dann waren wir in Polen und dann waren wir an ganz vielen anderen Orten. Und das hat immer Spaß gemacht, aber es hat sich nicht gerechnet. Und im Moment scheint der Fokus sehr auf ja, lukrativen Turnieren, lukrativen Angeboten zu liegen. Und ich wünsche mir tatsächlich ein bisschen Idealismus und Romantik zurück, aber das muss natürlich dann auch wieder kommuniziert werden, was da die Strategie ist. Und im Moment wissen wir es auch nicht.
Ja, falls ihr euch wundert, die Geräusche im Hintergrund, hier beginnt ein großes Stühlerücken, weil ich glaube auch, dass die JournalistInnen hier im Raum sehr aufgeregt sind. In einer halben Stunde beginnt das Finale, deswegen geben wir jetzt hier auch ein bisschen Tempo, damit auch ihr noch an eure Plätze kommt. Was mir letztes Jahr, wie gesagt, auch sehr aufgefallen war, war dieses Thema Wettskandal. Was hat die World Snooker Tour daraus gelernt und was hat sie als Sicherung eingebaut? Hat sie welche eingebaut?
Uff. Jetzt kommen die toughen Fragen. Also was man zu dem ganzen Wettskandal sagen muss, ist, dass insgesamt sehr gut damit umgegangen wurde, was das Ergebnis am Ende betrifft, was das Verfahren betrifft etc. Da gibt's viel Potenzial nach oben, was die Kommunikation anbelangt, was das Ganze im Vorhinein anbelangt. Aber für das Ausmaß, das dieser Wettskandal hatte, ich weiß nicht, wie detailliert wir jetzt darauf eingehen wollen, aber was das Ausmaß anbelangt, hat das der Tour sehr geschadet. Es hat dem Ansehen von chinesischen Spielern und dem ganzen chinesischen Snooker sehr geschadet. Von daher ist das aber insgesamt, wie man damit umgegangen ist und wie man letztendlich damit kommuniziert hat und die Spieler angemessen bestraft hat dafür, hätte es schlimmer laufen können, als es gelaufen ist. Das muss man erstmal so dazu sagen. Der Cut, den das auf die, oder den Schatten, den das auf die letzte Weltmeisterschaft ja unter anderem auch geworfen hat, den wird man noch eine Weile spüren. Es wird auch eine gewisse ein gewisses Grundmisstrauen geben, teilweise, vielleicht zu Unrecht, vielleicht zu Recht. Da müssen sich dann auch in gewissen Situationen dann Spieler vielleicht Fragen stellen, die sie sich vorher nicht hätte stellen müssen, wenn dann komische Bälle gespielt werden. Wir erinnern uns auch an ein laufendes Verfahren noch um einen anderen Spieler, Mark King. Wenn man sich das Match anguckt, um das es da geht, fragt man sich tatsächlich dann auch, wie das erst später auffallen konnte. Aber man kann jetzt ganz weit ausholen damit. Ich finde nur, wie gesagt, insgesamt, ich weiß nicht, ob Kati das anders sieht, aber insgesamt ist es glimpflich dann gelaufen für einen sehr großen Cut, den es im Snookersport gemacht hat.
Also was es bei mir gemacht hat, ist natürlich, wenn jetzt irgendein Spiel zu null ausgeht, dass man sofort erstmal, dass dann die Alarmanlagen angehen und auch gerade wenn so prominente Spieler früh ausscheiden, dass das einen Eindruck erstmal hinterlässt.
Es hat uns das Herz gebrochen. Es hat unser Vertrauen in den Sport erschüttert, den wir ja wirklich lieben. Und das hat viel mit vielen Fans gemacht. Weil wir standen alle da und haben uns viele Fragen gestellt, die nicht beantwortet wurden, die auch vielleicht nicht beantwortet werden konnten, weil das ja ein rechtliches Verfahren ist. Da kann nicht sich jeder sofort rausstellen und sagen, ja, Leute, so und so und so sieht's aus. Na, das hat ja ganz ermittlungstaktische Gründe. Das hat man ja auch wieder in dem anderen Fall dann gesehen. Aber es hat uns einfach das Herz gebrochen und in mir keimt aber ein bisschen Hoffnung, weil wir ja doch viele neue chinesische Superstars jetzt sehen im Moment. Ne? Wir haben He Guqiang, der ein absoluter Rookie ist, ne? Der uns auch wirklich verzaubert diese Saison. Wir haben Si Jiahui jetzt im Finale hier im Tempodrom. Und was hat der bitte abgeliefert diese Woche? Das heißt, es ist schön zu sehen, dass da eine gute Jugend nachkommt und dass auch jetzt schon Maßnahmen ergriffen wurden, wie Meetings zu Saisonbeginn, wo es doch danach aussieht, dass man versucht, alle Spielenden auch wieder abzuholen und mit reinzunehmen unter das Integritätszelt, was man vielleicht im Snooker auch errichten möchte über den Profisport. Und das sind alles positive Anzeichen, deswegen hoffe ich, dass wir das bald abschließen können, aber es tut schon auch immer noch weh.
Und jetzt geht World Snooker auch noch nach Saudi-Arabien und das möchte ich vielleicht kurz ein bisschen zeitlich eingrenzen. Vielleicht können wir uns committen, dass wir sagen, das riecht verdammt stark nach Sportswashing. Oder habt ihr noch irgendwas ergänzend dazu zu sagen?
Ah, da könnte man auch wieder so weit ausholen. Die Frage ist, ob man es wirklich möchte. Also ich habe eine Meinung dazu. Ich finde das nicht gut. Auch weil es, wie Kati vorhin schon gesagt hat, auch einfach, wenn man das ganze Saudi-Arabien-Thema ausblendet oder arabisches Sportswashing generell, ist ja nicht nur Saudi-Arabien, ist ja Katar, da kann man ja weitermachen, ist es auch einfach wieder ein Turnier, was die falschen Spieler angeht oder angreift an der Stelle, weil es ist wieder ein Turnier für die Top-Spieler, die dabei sind. Und das ist halt bisschen too much jetzt in der letzten Zeit. Das ganze Thema Saudi-Arabien, Sportswashing, kommt dann natürlich noch on top.
das kann man ja, falls sonst nochmal sprechen, vielleicht on remote nochmal ein bisschen vertiefen, ich hätte da Lust zu. Ich möchte euch jetzt ein bisschen noch zu dem Turnier hier fragen. Das ist jetzt das erste Mal, dass es seit Montag läuft. Früher war es, glaube ich, von Mittwoch bis Sonntag, jetzt von Montag bis Sonntag, und es standen bis zu 7 Tische mit Spielern bereit. Und auf mich hat es gewirkt wie so eine Soundkulisse, wie in so einem Billardsalon, wenn man reinkommt, da hat wirklich nur noch die Bumsmucke, die Disco, Zirkus, Kirmesmusik gefehlt und dann dazu noch die 4 Trainingstische, die man ja auch immer noch gehört hat, und ich habe mich immer gefragt, was macht das mit den Spielern, und so einige Spieler wie Marc Selby sind ja sehr früh ausgeschieden, und da habe ich mich gefragt, liegt es eventuell daran, dass das doch sehr laut war, dass da einige Spieler ihre Konzentration nicht gefunden haben?
Das Thema Außentische haben wir bei uns im Podcast jetzt die Woche auch schon gehabt. Es ist immer ein bisschen schwieriger hier im Tempodrom mit den Lichtverhältnissen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Geräuschkulisse jetzt irgendwie die Spieler gestört hat, weil wir erinnern uns an, was Kati ja schon gesagt hat, die PTC-Turniere, von denen kennt man das. Deswegen verwundert dein Kommentar vom Anfang so ein bisschen.
Mit dem Bier? Dem Bier
ja, weil das ist eigentlich eher ein schönes Geräusch hier, das Klackern der Bälle, das Ruhige. Das erinnert mich dann tatsächlich eher an so wirklich so ein schönes PTC oder in Fürth, in die alten Stadthalle-Turniere, wo dann 4 Tische oder 5 Tische nebeneinander waren.
Man dann ich fand das Geräusch auch schön, hinguckt. Aber ich habe mich immer so gefragt, wie finden das die Spieler?
Also ich glaube im Allgemeinen eigentlich recht gut. Es gibt immer Spieler, die damit Probleme haben, auch in der Vergangenheit. Es sind halt schwierige Verhältnisse, bei denen man dann spielen muss. Man ist ja auch nirgendwo so nah an den Spielern wie hier. Aber ich glaube, im Allgemeinen kommen die damit recht gut klar. Und es sind klar sind ein paar Top-Spieler ausgeschieden, aber das passiert auch bei anderen Turnieren. Das würde ich jetzt da so schlimm nicht sehen. Also ich fand es sehr gut. Aber ich muss sagen, das habe ich heute früh auch zu Kati schon gesagt im anderen Podcast. Ich fand 7 Tische zu viel. Das ist jetzt nur eine persönliche Meinung. Ich finde es super, dass es 7 Tage waren jetzt im Tempodrom und dass mehr Spieler da waren, mehr Runden, mehr Snooker, ist immer eine tolle Sache. Aber die 5 Tische, die jetzt in den letzten Jahren waren, die waren eigentlich perfekt. Bei 7 fand ich es schon zu viel. Man verfolgt eigentlich keinen Break mal so von Anfang bis Ende, weil man eigentlich gefühlt 3 Augenpaare mehr bräuchte.
Ja, hatte ich auch so. Da dachte ich so, es ist ja ein totaler Sinnesüberflutung, wenn du als neutraler Fan da reingehst. Und wo gucke ich denn überhaupt hin?
Ja, also da kommt jetzt die Ökonomin in mir durch. Eine mehr Auswahl ist doch besser. Also ich kann doch dann machen, was ich will, wenn da erstmal 7 Tische stehen. Ich kann doch hier nur Ryan Day gegen seinen Gegner gucken, oder ich kann doch alles auf einmal gucken und ich kann doch beobachten, wie der Zhu Yulong hier das Maximum Break versucht. Na, und ich kann doch auf den TV-Tisch auch mal ausnahmsweise gucken und dann mache ich wieder den Rundumblick. Oder was ich auch immer möchte. Also das ist doch schön. Das ist doch mehr Auswahl, mehr Snooker. Und wir freuen uns doch immer darüber, dass wir jetzt die Held-Over-Matches haben, dass wir jetzt Top-Spieler im Tempodrom vor Ort haben. Und da fange ich doch jetzt nicht an, Tische zu zählen. Das ist ja wie Corinne zu zählen hier. Nee, also wirklich. Wirklich, wir freuen uns doch jetzt einfach mal und feiern das. Und ob man jetzt nächstes Jahr die Tische ein bisschen anders ausstellt oder so, oder na, vielleicht noch ein bisschen anders nutzt. Ja gut, ein bisschen was verbessern kann man immer.
Also ich fand's geil.
Das fand ich auch. Ich finde immer, passender Spruch ist dazu, im Tempodrom und German Masters ist, wenn man sich fragt, wie steht's eigentlich am TV-Tisch?
Das kann ich bestätigen. Da hatte ich auch teilweise so aus wo man sitzt. Also manchmal sitze ich auch da unten, da wo die Fotografen sitzen und gucke mir so ein Spiel an. Dann hatte ich gerade vorgestern ein Riesenproblem zu gucken, wie steht es denn bei Sam Craigie gegen Ali Carter. Und naja, gut, aber Kyron Whitson gegen CJ Ohi. Nee, gerade der Tag danach. Achso. Viertelfinale.
Ryan Day gegen CJ Ohi.
Ja, genau. Kyron Whitson gegen... Genau, der. Dann habe ich da hingeguckt und das war ja auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber noch ein kleiner Schritt zur Seite. Wir hatten uns vorhin kurz über die Musik hier, wenn die Leute reinkommen, unterhalten. Und ich finde ja auch, dass World Snooker durchaus mal eine neue Intro-Musik machen kann. Die gab es ja letztes Jahr schon und du findest die gut.
Ich finde die gut. Ich finde, die hat endlich mal einen Wiedererkennungswert. Immer wenn ich da in der Arena stehe, backstage, und darauf mich freue, ne, dass die Spieler jetzt reinkommen, und dann fängt die Musik an. Ich bin immer mit am Wippen. Ich bin immer mit halb am Tanzen, aber so ein bisschen unauffällig. Also mir macht das richtig Spaß. Es hat einen Wiedererkennungswert. Da weiß man mal, da geht's los mit Snooker. Na, da brauchen wir mal nicht neidisch sein auf Dart. Wir haben jetzt auch extra mal eine Melodie hier am Start. Und also ich finde, die wird auch nicht langweilig. Selbst beim Shootout, wenn du die 1 Million Mal hörst, mir wird die nicht langweilig. Ich habe Spaß damit.
Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich gefühlt 7 Jahre in Folge Boys Are Back in Town gehört habe, war es jetzt dann auch gut, mal eine Abwechslung zu bekommen.
Da kann ich jetzt nicht mitreden. Lasst uns noch mal kurz zum Finale hin auf das sportliche Niveau der Matches gucken. Wie würdet ihr das beurteilen dieses Jahr? Dieses Jahr sind ja auch ein paar mehr Top-Spieler dabei als letztes Jahr. Die haben ja definitiv letztes Jahr gefehlt und deswegen konnte auch jemand wie Tom Fortner das Finale erreichen, der zwischendurch ein rheumatisches Snooker gespielt hat. Ich fand das ja eher phlegmatisch, aber ja.
Ja, Tom Ford war sehr interessant zu beobachten, weil niemand kann so böse auf ein Kabel unter einem Stück Teppich gucken wie Tom Ford. Da gibt es keinen, der das besser kann. Ich fand das Niveau gut, muss ich sagen. Also es war typisch German Masters. Wir sind ja jetzt, das Turnier im Tempodrom ist nie was, wo es Dutzende Centuries gibt, wie bei vielen anderen Turnieren. Und klar, wir haben nicht so ein Highlight gehabt wie letztes Jahr, ein Robert Milkins, der eine 146 spielt und sich alle freuen und der dann knappe 24 Stunden später eine 147 spielt und sich alle freuen. Das fehlt uns noch dieses Jahr, aber ich fand das Niveau sehr gut und es sind zwei Spieler im Finale, die diese Woche fantastische Snooker gespielt haben, die dort zurecht stehen letztendlich auch und dieses Turnier hat wieder viele schöne, tolle Geschichten geboten. Viele Spieler, die man kennengelernt hat. Ishprit Singh Shuddha hat diese Woche, glaube ich, seine Fanbase verdoppelt und das sichtlich genossen. Und da gab es einige mehr, die man jetzt nennen könnte. Also es war insgesamt eine wunderbare Turnierwoche.
Und wir hatten ja auch gleich die Sternstunde des deutschen Snooker am Anfang der Woche mit Judd Trump gegen Lukas Kleckers, unser Lukas im Tempo.
Kommender Weltmeister, wie wir ja gehört haben am Montag.
Sowieso. Nee, also wir haben uns so gefreut, oder? Seit Jahren wünschen wir es uns, dass endlich mal ein deutscher Profi im Tempodrom hier antritt. Wir haben ja unsere Top-SchiedsrichterInnen am Start. Gestern beide Halbfinals sind Marcel Eckert und Maike Kesseler. Das ist ja schon der Stolz von Snooker Deutschland. Aber dann jetzt am Montag der Lukas Kleckers gegen den Judd Trump, ne, vor der ganz großen Kulisse. Es war schnell vorbei, es war einseitig, aber wir haben auch ein paar tolle Bälle von Lukas gesehen und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr, weil das war ein ganz besonderes Erlebnis.
Ein besonderes Erlebnis war für mich auch das Spiel Judd Trump gegen Tapchaya Unnu, die ja quasi Highspeed-Snooker gespielt haben. Die waren ja schon im Mid-Session-Interval und da war bei Tom Ford am Tisch, da lief dann noch der erste Frame und das war interessant zu sehen.
Ja, für mich als Tapchaya Unnu-Fan war das jetzt nicht so schön anzusehen, also zumindest die erste Hälfte, weil ich dachte mir, hey, es ist schön, dass ich mal Tapchaya Unnu live sehen kann und das Einzige, was ich live von ihm gesehen habe, waren eigentlich die Beine hinter dem Live-Scoring-Monitor, weil viel mehr war da nicht zu sehen. Das war dann halt mal wieder ein typischer Judd Trump an der Stelle.
Letzte Frage, jetzt geht's gleich los. In wenigen Sekunden geht's los. Judd Trump gegen Si Jiahui. Klingt auf dem Papier wie eine klare Sache, aber hat vielleicht Si Jiahui doch über 19 Frames die Chance, die Sensation zu schaffen und in seinem ersten Weltranglistenfinale tatsächlich auch noch den Titel zu holen? Ich habe eine Menge heute Morgen von euch gelernt, würde ich übrigens sagen, sonst wüsste ich das nicht.
Ich hoffe es. Er ist WM-Halbfinalist, ist dort weitergekommen als Judd Trump, also da geht eine Menge. Und nachdem die letzten Finals in Berlin ja doch sehr deutlich waren, würde ich mir heute wirklich wünschen, dass es eine spannendere Sache wird. Deswegen hätte ich Si Jiahui gegen Sam Craigie fast noch besser gefunden. Aber ich kann auch gut mit Judd Trump leben. Letztendlich ist mir auch eigentlich egal, wer heute gewinnt. Hauptsache, wir kriegen zwei schöne Sessions und viel Snooker und vor allem viel Spannung dann heute.
Na, ich meine, wer hat besser im Halbfinale gespielt? Si Jiahui, ne? Aber gleichzeitig freue ich mich auch über Judd Trump im Finale, weil wenn Judd Trump mal so ein Frame gewonnen hat und dann seine Exhibition-Shots auspackt, ne, wo der Sachen mit dem Ball macht, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, die ich wahrscheinlich nicht mal nachmalen könnte auf Papier, das ist unfassbar und das ist so unterhaltsam und deswegen haben wir hoffentlich ein spritziges, ein ausgeglichenes Finale vor uns. Ich freue mich so für Si Jiahui. Ich meine, dieses Riesenfinale, also das Tempodrom für so ein erstes Finale ist schon eigentlich die beste Venue, die man sich so aussuchen kann. Und deswegen erwartet uns jetzt heute Snooker-Unterhaltung pur. Also einfach mal reinschalten, ne?
Ja, das ist jetzt dann zu spät, ne? Aber ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben auf jeden Fall von euch erstmal gelernt, wie viel Emotionen Snooker auslösen kann. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch, dass ihr meine komischen Fragen in aller Ruhe und mit viel Spaß beantwortet habt.
Sehr gerne. Kannst ja auch mal in Tote Clearance reinkommen. Dann stellen wir dir mal ein paar taffe Fragen.
Oh weh, danke. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Kathi. Und viel Spaß jetzt.
So, das war jetzt das Gespräch mit Kathi Hartinger und mit Christian Oehmicke von Total Clearance. Und ihr findet Total Clearance bei meinsportpodcast.de und im Grunde auch überall, wo man Podcasts hören kann. Und besucht auch ihre Webseite, ihren Blog Lochbar. So, und jetzt kommen wir zu dem Gespräch mit Roddy Bissett. Roddy Bissett ist der Pressesprecher von der World Snooker Tour, WST. Und wir sprechen darüber, wie es Roddy persönlich, aber auch ein bisschen aus der Brille natürlich von WST in Berlin gefallen hat und wie das Turnier dieses Jahr gelaufen ist und ja, auch was er so am Abend macht, wenn sein Arbeitstag vorbei ist. Hier ist das Gespräch mit Roddy Bissett. Ach ja, es ist auf Englisch und ich drücke euch jetzt die Daumen, dass ihr der englischen Sprache mächtig seid. Viel Spaß. Und jetzt sind wir hier wieder im Presseraum vom Tempodrom und bei mir ist wieder, wie letztes Jahr, Roddy Bissett. Hello.
Hello, how are you doing?
Great. I enjoy a lovely week here at the Tempodrom. And how's it for you to be back in Berlin?
I think it's brilliant. Everyone on tour really enjoys coming here every year. I think the German fans are what make it, really. It's a unique event because they bring a real energy and very special atmosphere and a real thirst to come watch snooker, and that comes through in that amazing arena out there. It's, you know, anywhere we go in Germany is brilliant, but here it feels even more special because, we heard Judd Trump say that it's, you know, one of his favorite arenas on tour, and you can see why from what's happened this week.
If you compare the German audience with like the British audience, who are screaming into the game much more often, what do you think about that?
Yeah, I think it's
a bit more serious, a bit more strict German like.
Yeah, I think it is different. I think in certainly like at the Masters in London, for instance, sometimes maybe on like the Friday night session, some of the crowd have had a few beers and it gets quite raucous in it. And I think the players really enjoy a bit of that as well sometimes, as long as it doesn't go too far. Whereas here, yeah, it's a bit more measured and a bit more quiet, but it's unique as well. If you go in there when several tables are in play, there's the U's and the R's from the different tables, and you think, oh, what's going on over there? And I think it's a different source of atmosphere in Germany, but it's a really special one.
If you talk about the Tempodrom, what do you think the players think about the seven table setup?
I think on the whole, they really like it. Some players have said it is quite difficult having the tables are quite close to each other, and that can cause its own little things. You maybe get drawn into watching one of the other tables when you should be focusing on your one, or someone's moving on the shot. But I think, as I think Neil Robertson said, you've kind of got to embrace that, and if you embrace it and go with it, and, you know, Ali Carter's done that. You know, he obviously was so successful winning the event last year. Then you get used to it, and you make the best of it. And it provides different challenges for the players having that set up. But you know, I think the ones that buy into it tend to be the ones that thrive. And it's I think we understand maybe it's not always the easiest for the players, that format, but I think it creates a really special and unique sort of event for the crowd, and that's great that can be the way here in Berlin.
About you personally, I guess you haven't seen anything in the city. You hang around here in the media center all day, and what do you do at night?
Well, generally at these tournaments, you think you go around the world and you get to travel and see different places, which you do. It's a real great privilege of the job, but there's not always that much time for sightseeing. You do tend to be in the hotel and then you go to the venue very early in the morning and then you're there till late at night. So if you can get any time in for sightseeing, it's great. We haven't really had that much time to do that this year, to be honest, because there's been a lot of late finishes, but we're not that far from Checkpoint Charlie and the Brandenburg Gate and things. A few years ago we found a 24-hour pool hall, which was open, I think it was quite near Checkpoint Charlie, and we went and had a couple of games after the snooker went on quite late that night, but this was one of the few places that was open, but we had a couple of games of pool. But generally, yeah, you don't get to see too much, but from Berlin's, it is a beautiful city, and we all really enjoy coming here. So I think when you get that moment to go out and have a look, then Berlin is a beautiful place, and it's really good fun to come to.
About this tournament, this year, 2024, was extended by 2 days. How did this mean more work and more stuff?
Yeah, it's a little bit more work. It obviously means it's 7 days, but most of the events around the calendar are 7 days, so we're quite used to that. I think the format probably works a little bit better for the event. It means more of the big names are guaranteed to be here, and that's a good thing for the German crowd, who obviously want to see all the top stars in the world, but we still need to maintain the fact that this is a ranking event and everyone has to play under the same sort of conditions. So that's probably extending. It's the only real way to do that. And I think it's been a really good tournament.
And how do you personally like the setup with this 7 tables?
Yeah, I like it. I think it's great. As I said in that previous answer, I understand how sometimes it can be a bit more challenging for the players, and you've got to bear things like that in mind. But I think it's a really fun atmosphere that it creates, and there's always lots of stuff happening. And I think this tournament, it's been full of really good moments, and I think that the format has added to that.
A question that comes to mind right now is, I'm thinking of Lukas Kleckers, who played on the first night against Judd Trump. A bit frustrating 0-5 game for him, but what do you think personally about the idea that you give some white cards to German or local players from like Austria, Switzerland to be included in this tournament and to, you know, get more of the German audience?
Yeah, I mean, that's not one that's really in my the format. I can comment on what it looks like, but it's not really one that's for me to decide upon. But I think it was great to have Lukas involved in this event. It was a match that didn't go his way, and against Judd Trump, it's not going to be easy for anyone on tour. But I think it did add to that evening session to have a local player from Germany involved in the tournament. I think it added a little bit something extra, and it'll have been a great experience for Lukas. I'm sure he's dreamed all his career of playing here, so that was great for him to do in the center table against Judd Trump. And having players from the home countries is always adds a little bit of media interest to the events. That's we always have more interest from the local media when the local players are in it and doing well. And it was certainly good to have Lukas in that match.
Did you see a growing interest because Lukas played?
Yeah, no, we did. Yeah, we had someone from the Berlin station who came down specifically to cover that match and to interview Lukas after the game. So yeah, it was a shame for the journalist that the result wasn't particularly good for Lukas, but to Lukas's credit, he came and did a really, really nice interview with him, and still had a lot of time to do his press duties. And the result didn't go his way, but it was a good occasion nonetheless.
When I talked about more stuff, I also meant that I saw much more referees coming along and being part of the whole thing here. Do you have any feedbacks from them?
Yeah, so there's we've got quite a big band of referees that come round and work on the tournaments now from all over Europe and all over the world. And I think the guys like Paul Collier and Jan Verhaas, who do the assessing, have done an amazing job in ensuring that we've got a really high quality band of referees now. And we see Tatiana Williston doing the final here, and it was a great occasion for her. It was nice seeing her get to do the walk on and come in through the crowd. It's quite unique. We don't, the referees don't normally have that style of walk on, so I'm sure she really enjoyed that.
It's also a reward for her work that she does every time when she's being a referee.
Yeah, and that's it. And the referees have to do some long hours, some long grafts. So and obviously, I suppose their role is hopefully to try and oversee the game and not have to be involved in it too much. So it's quite a thankless task sometimes. So it's nice that they can get that sort of centre stage coming through the crowd. And the Berlin fans gave her a really good reception today. So that was nice to see.
So at the end of the day, do you think was it worth extending the tournament by 2 days?
Yeah, definitely. I think so. Yeah, as I say, I think it's a better format for that, and it meant the German fans got an extra 2 days, which I think was, you know, it was worth it for that alone, I suppose, really. But that wasn't the primary function. But I think it's maybe a more prestigious tournament to have that longer length. As I say, the majority of the tournaments throughout the year are 7 days, so it felt right. The German Masters was on that level because it's such a huge event now and an amazing arena to have 2,000 fans in there across the weekend for each session. It's really special and it deserves to have that status as a sort of 7 day event.
My last question is how are the German Masters perceived in Great Britain?
I think perceived very well, but I don't know what the viewing figures are for this week, but I know that how it looks on TV, it's so spectacular, isn't it? There's not many events where we have crowds this big, and yeah, I think when you see that, or certainly when people I've spoken to have chewed into it, I would think, wow, you know, that is an amazing arena in Berlin, and I know a lot of British snooker fans quite often want to try have it on a bit of a bucket list to come over and try and watch the event, and I know a lot have done, and a lot
not only
to.
For football games when oh, yeah, the English come over to watch German stadium atmosphere.
Yeah, I know. I'd quite like to see a game in Germany actually, but I think snooker fans is the same. They want to come over and see the Tempodrome, and as I say, I know a lot have, and I know a lot wish to in the future. So yeah, I think there's a really good perception of the event.
Brilliant. Thank you very much.
Thank you very much.
Und gestern nun war das Finale der German Masters 2024 im Snooker im Berliner Tempodrom. Gegenüber standen sich Judd Trump, der ehemalige Weltmeister, und das 21-jährige Supertalent Xi Jiahui aus China. Und das Finale konnte Judd Trump dann am Ende für sich entscheiden. Und ich hatte das große Glück, die Ehre und die Gelegenheit, mit Judd Trump kurz zu sprechen nach der Pressekonferenz. Auch dieses Interview auf Englisch. Viel Spaß.
I speak to the winner of the German Masters, Judd Trump. Congratulations on winning the tournament. What does this particular victory mean to you?
This event is always important for me. It's an important event in the calendar, and I think just coming here to Germany and feeling the support of the fans and getting to play in front of so many people and produce my best snooker is an amazing feeling.
And you missed Berlin last year when you haven't been here?
Yeah, I mean, I missed last year, so I've been looking forward to this event for a long time. They changed the format slightly this year, so it was nice to be back here from the first round and get to play more times here, and I really enjoyed it.
You enjoyed the game tonight, obviously. What was the decisive moment of that game that tipped the match in your favour?
I think there was a couple of frames, but I think when we resumed the second session, C made a very good break to go 5-4, and I think that inspired me then. I knew I had to play really well, and I made a couple of centres after that and played my best snooker.
Please comment on Seed tonight. He's the almost new kid on the block.
Yeah.
What do you think about a 21-year-old in the final?
He played some really good stuff. I think in the World Championship last year, everyone got to see how good he is, and it's nice that he's done it again in this tournament. I think in the future he's definitely going to win a lot of events, and I think at the moment he's probably the most talented young player on the tour. So I think everyone enjoys watching him play, and it is good for the game.
About the atmosphere, which is terrific in my opinion, what do you think about that, plus the seven table setup during the last days?
Yeah, the seven table setup is difficult to play. There's obviously a lot going on. It's hard to concentrate, but it's good for the audience because they get to see so many games going on from the start. But I think when it comes down to the one table and then the semi-final, you get to walk in from the top of the arena. The atmosphere is amazing. And I think there's only one other tournament that probably compares to this, the Masters in London. So it's a very, very special event. And is always one of my highlights of my career to play in the one table setup at the end of the tournament.
I saw you watching Neil Robertson. Did you see him and think, oh, that could be a hard, tough guy in the final? During that
Not really. I just sometimes you just look around to take your mind off the game and just help yourself relax a bit. I think obviously Neil started off the week well, but went out in the last 16. But it's always good to see the top players in these events, and it's always good to have some good competition.
And finally, what does it mean to you to be able to show yourself here in Berlin?
It's an incredible feeling to come here, but to be here again and win this title in front of the crowd. Always get amazing support when I come here, so it's such a thrill to be back here playing and to feel the warmth of the crowd at the end of the final, feel the reception is an amazing feeling.
Chad, thank you very much and all the best for the rest of the season.
Thank you very much. Cheers.
Das war also das Gespräch mit Chad Trump, und wer es gemerkt hat, ich war ganz schön nervös. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr euch mit mir über Snooker begeistern könnt und in Zukunft öfters mal bei Eurosport einschaltet. Da laufen nämlich die meisten Turniere mit dem legendären Rolf Kalb am Mikrofon. Und das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß und ist eine willkommene Abwechslung zu der History im Fußball. Dieses Jahr finden noch einige Turniere statt, die man bei Eurosport sehen kann, unter anderem die Welsh Open, die Players Championship. Im März geht es auch weiter mit diversen Turnieren, den World Open, der Tour Championship. Und dann ist es auch schon bald soweit. Dann finden vom 20. April bis zum 6. Mai in Sheffield im Cruiseville, das ist die Arena, die Weltmeisterschaft statt. Und da sind die Spiele länger, also zum Beispiel gestern das Spiel zwischen Judd Trump und Si Jiahui war auf Maximum 19 Frames, also 19 Sätze übersetzt, angelegt. Und bei der Weltmeisterschaft wird es dann insgesamt ein bisschen länger dauern, was auch die Spieler zu ganz anderen Höchstleistungen zwingt, weil das einfach eine körperliche Belastung ist, wenn man bis zu, ich glaube, 34 Frames spielen muss. Im Finale sind es 34 Frames, glaube ich. Und das sind Marathon-Matches und da setzen sich tatsächlich nur die Allerbesten durch. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. So, das war der Snooker-Teil und wir melden uns diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder. Wir haben dann nämlich noch ein kleines Thema. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und würde mich im Gegenzug natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Plattsport bei Instagram folgt. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen aktiver, nachdem wir letztes Jahr ein bisschen kürzer getreten waren. Und unbedingt teilen, 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 verraten, verraten, verraten und lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcast. Darüber würde sich der Algorithmus sehr freuen. Und dann hören noch viel mehr Leute Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns bald. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ihr seid cool. Bis bald. Tschüss.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.